ARD.
Ich bin mitten auf dem Meer, vor der Küste Spaniens, mit Orca-Forscher Renaud de Stefanis und seiner Crew. Ich stehe in der Kabine des kleinen Motorbootes und schaue zu Renaud, der direkt neben mir steht. Er wirkt irritiert. Eigentlich müsste unser Boot nämlich viel schneller fahren. In dem Moment kommt ein Verdacht in mir auf und anscheinend bin ich damit nicht allein. Von draußen höre ich Leo, einen Mitarbeiter von Renaud. Er fragt Renaud, ob der Orca unserem Boot einen Schlag versetzt hat. Noch vor wenigen Minuten waren wir ja inmitten der Orca-Gruppe. Die Orcas sind direkt unter unserem Boot geschwommen. Und ich habe mich schon da gefragt, diese riesigen Körper, die seitlich auf das Ruder zuschwimmen. So haben das doch auch die ganzen Segler beschrieben. Clara zum Beispiel, die mit ihren Freunden segeln war und deren Boot zerstört wurde. Und Achim, der ganz alleine auf dem Meer unterwegs war und gedacht hat, er stirbt. Und jetzt hat's auch unser Boot erwischt?
Eigentlich ist das eher unwahrscheinlich. Wir haben euch ja in der letzten Folge erzählt, die Ruder von Motorbooten, die sind deutlich kürzer und stabiler als die von Segeljachten. Für Orcas sind sie deswegen gar nicht so interessant. Aber ab und zu gehen sie auch an Motorboote ran. Auch Renaud hat uns ja schon von Schäden durch Orcas erzählt.
Mitarbeiter Leo will das jetzt nachprüfen. Er hat eine kleine wasserdichte Kamera. Die ist an einem Stock befestigt. Und damit geht er jetzt zum Heck des Bootes. Leo schiebt die Kamera ein paar Zentimeter ins Wasser, ungefähr auf Höhe der beiden Ruder. Währenddessen steht Renaud in der Kabine am Steuerrad und bewegt die Ruder, nach links und rechts. Wenn die Orcas tatsächlich was beschädigt haben, dann würde man gleich auf der Kamera sehen, dass die Ruder zur Seite gebogen sind oder sich im schlimmsten Fall gar nicht mehr bewegen. Leo wartet kurz, dann kommt er mit der Kamera zu mir und Renaud. Wir schauen also alle zusammen auf den kleinen Bildschirm der Kamera. Ich sehe hellblaues Wasser. Dann erkenne ich die beiden dunklen Ruder, die so etwa 30 cm ins Meer ragen. Sie scheinen nicht verbogen zu sein und bewegen sich gerade nach links und nach rechts. Alles in Ordnung, oder? Will Leo von Renaud wissen. Der nickt. Die Orcas haben also nichts beschädigt. Aber was ist dann der Grund, dass wir so langsam fahren? Es ist die Gegenströmung. Sie bremst uns aus. Der amerikanische Kameramann an Bord weiß schon, was das bedeutet. Wir sind jetzt nur noch halb so schnell unterwegs wie auf der Hinfahrt. Vielleicht hat das ja auch etwas Gutes. Ich hoffe, dass Renaud jetzt endlich Zeit hat, mir meine Fragen zu beantworten. Über meine drängendste Frage konnten wir ja noch gar nicht sprechen. Wir wollen ja wissen, warum zerstören die Orcas die Ruder von Booten? Und mich lässt die Situation vor Ort einfach nicht los. Diese vielen Boote, das Chaos, alle sind nur wegen der Orcas hier. Die Whale-Watching-Boote, die Wissenschaftler, die Aktivisten, die belagern sie richtig und fahren dabei halb über die Orcas drüber. Mein Eindruck ist, wir Menschen rücken den Orcas teilweise ganz schön auf die Pelle. Und ich frage mich, sind wir das Problem? Und was kann man dagegen tun? Ich bin Simon Plentinger.
Und ich bin Anne Luckmann.
Das ist Wild Crimes, Rache der Orcas, Folge 4. Die Orca-Polizei.
Erinnerung. Simon ist an der Küste von Gibraltar, um herauszufinden, aus welchem Grund beschädigen die Orcas hier so viele Segelboote. Seit 3 Folgen beschäftigt uns also die Frage, sind Orcas bei den Übergriffen die Täter oder doch die Opfer? Das hier ist die letzte Folge. Am Ende wollen wir diese Frage aus unserer Sicht beantworten.
Dass die Orcas nicht die Täter sind, das sehen hier an der Straße von Gibraltar einige so. Und keine Überraschung, viele von ihnen sind Tierschützer. Zum Beispiel Yannick André. Bevor wir nochmal zurück zum Boot von Orca-Forscher Renaud kommen, nehmen wir euch mit zu meinem Treffen mit Yannick. Er beschützt die Orcas aktiv und nimmt mich dafür mit auf einen Bootstrip. Und der hat meinen Blick auf die Interaktionen zwischen Orcas und Segelbooten echt nochmal ziemlich verändert. Ich treffe Yannick am Hafen von Barbate. Da, wo ich auch mit Renault gestartet bin.
Hi Simon. Hi, grüß dich.
Auf seinem Boot prangt das Logo eines schwarz-weißen Orcas. Der Körper ist mit Mustern verziert. Schön irgendwie. Yannick ist 39 Jahre alt. Er hat schulterlanges braunes Haar, einen Bart und trägt eine schwarze Cap. So Typ Abenteurer. Auf seinem T-Shirt steht auf Deutsch übersetzt Iberische Orcas und in kleinerer Schrift darunter nur noch 50 Individuen übrig. Um Yannicks Hals baumelt eine Kette, daran ein Anhänger in Form eines, ihr habt's wahrscheinlich schon erraten, Orcas. Er liebt die Tiere richtig. Das war schon früh so, hat ihm seine Mutter erzählt.
Also dein erstes Bild als Kind war doch tatsächlich auch ein Orca, den du mal gemalt hast, also wenn man es so erkennen wollte wie ein Orca natürlich. Und meine Mutter hat mir dann das Bild auch geschickt und tatsächlich, man kann einen Orca rauslesen.
Eigentlich kommt Yannick aus Deutschland, genauer gesagt aus dem Saarland. Aber vor 16 Jahren ist er nach Spanien ausgewandert, zunächst nach Barcelona. In Tarifa macht er dann 2020 seine erste Whale-Watching-Tour. Aber seine Erwartungen werden so gar nicht erfüllt.
Ich fand das schrecklich, dass halt irgendwie eine Whale-Watching-Tour angeboten wird mit irgendwie 100 Leuten auf dem Boot, was halt überhaupt nicht personalisiert war und auch gar nicht artgerecht nochmal den Tieren ausgelegt. Und dann auch diese riesen Geräuschkulisse auf dem Boot und die lauten Motoren, das war für mich erschreckend.
Auf dieser Tour merkt Yannick, das hier, das gefällt ihm gerade gar nicht. Und er kann sich auch nicht vorstellen, dass das den Orcas gefällt, die ihm ja schon früh so am Herzen liegen. Er setzt sich von den übrigen Whale-Watchern weg, auf die andere Seite des Bootes.
In dem Moment, als ich da alleine saß, taucht halt vor mir eine Orca-Lady, eine Orca-Dame auf mit ihrem Kalb und guckt mir quasi, musst dir vorstellen, direkt in die Augen und taucht dann unterm Boot durch und taucht auf der anderen Seite wieder weit entfernt, aber auf.
Da entscheidet sich Yannick, alles in seinem Leben umzuwerfen.
Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, das hat mich jetzt echt berührt und dachte, die Tiere, das ist ja ist absoluter Wahnsinn, den muss man ja hier eine Stimme geben, die muss man schützen. Und das war der Moment, wo ich dann sagte, jetzt will ich mich eigentlich dem Wal- und Delfinschutz widmen und den Tieren eine Stimme geben und für die Tiere auftreten.
Yannick geht all in. Bis zu dem Zeitpunkt betreibt er einen Online-Shop für gebrauchte Industriemaschinen. Er ist einer der Gründer. An dem Tag, an dem er die Whale-Watching-Tour macht, steigt er wieder vom Boot und ruft seinen Geschäftspartner an.
Und hab gesagt, du, hey, Benedikt, also ich glaube, ich muss was anderes in meinem Leben machen. Ich muss mich jetzt irgendwie Walen und Delfinen widmen.
Er lässt seinen alten Beruf hinter sich und gründet WeWhale, einen Verein, mit dem er unter anderem tierfreundliche Whale-Watching-Touren anbieten will. Er kauft seine ersten Boote und baut sie zu vollelektrischen Booten und Hybridbooten um. Danach baut er sich in Lanzarote seinen ersten Standort auf. Seit ein paar Jahren bietet er mit seinem Team kleinere Touren für maximal 12 Leute an, mittlerweile auch an anderen Standorten. Immer mit einem Biologen an Bord, der die Tiere den Menschen wirklich näher bringen soll, nicht nur mit einem normalen Tourguide.
Das klingt alles schön. Gleichzeitig denke ich mir, natürlich sind auch Yannicks Boote weitere Player, die gezielt rausfahren zu den Orcas.
Zurück zum Juni 2022. Da blinkt Yannicks Handy auf. Yannick ist gerade zu Hause. Mittlerweile wohnt er an der Straße von Gibraltar. Es ist die Zeit, in der die Orcas dort besonders viele Ruder zerstören.
Die Stimmung vor Ort ist aufgeladen. Viele Segler haben Angst um ihre Boote. Sie wollen sich vor den Orcas schützen.
Yannick bekommt eine WhatsApp-Nachricht, unbekannte Nummer. Er klickt auf die Nachricht und auf seinem Screen öffnet sich ein Video.
Und das Video wurde mir zugespielt und ich dachte dann halt, wow, das gibt's doch jetzt nicht.
Auf dem Video sieht er ein großes Segelboot.
Das war ein Katamaran, das ist halt dann durch die Straße von Gibraltar navigiert. Recht groß, unter malaysischer Flagge, eine japanische Crew, wie wir rausgefunden haben. Und ungefähr so 4-5 Leute auf dem Boot und du siehst halt hinten auf der Hinterseite des Bootes siehst du halt am Rumpf, dass irgendwie zwei Leute dann was auf die Tiere schmeißen.
Um das Boot herum schwimmen zwei Orcas.
Und auf die beiden Orcas wurde Sprengstoff, Dynamit, Böller, verschiedene Sprengsätze geschmissen. und die dann laut explodiert sind.
Yannick sieht, wie an der Stelle, wo gerade noch die Orcas geschwommen sind, Rauchwolken aufziehen. Er sitzt in seinem Wohnzimmer, das Smartphone noch in der Hand und ist fassungslos.
Also die Tiere sind ja extrem geräuschempfindlich, also kann natürlich Hörschäden können dort entstehen, aber auch Verletzungen am Körper. Und die Tiere kommunizieren über Sonar. Also wenn es Sonar im Endeffekt geschädigt ist, das Echolot, sterben die Tiere höchstwahrscheinlich.
Ein Angriff auf die wehrlosen Tiere. Hier nimmt jemand mutwillig in Kauf, dass sich die Tiere schwer verletzen oder sogar sterben. Yannick telefoniert mit der lokalen Polizei, zeigt die japanische Crew an, gemeinsam mit Sea Shepherd Frankreich.
Ja, das sind genau die Aktivisten aus der letzten Folge, die ich gesehen habe, die auf dem Schiff mit dem Totenkopf-Logo, die Orca-Forscherin No stören wollten. Jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite unterwegs. Sea Shepherd Frankreich ist nämlich ein Partner von Yannick und We Whale.
Sie führen gemeinsam mit ihnen die Patrouillen durch. Und sie haben eben auch gemeinsam die japanische Crew angezeigt, die die Sprengsätze auf die Orcas geworfen hat. Die Crew muss sich später vor Gericht verantworten. Ein Präzedenzfall. Aber die Anzeige allein reicht Yannick noch nicht.
Der Gedanke, der mir hätte, kam, wir müssen hier eine Patrouille einführen, die die Orcas schützt, mit einem eigenen Boot, wo wir halt die Straße von Gibraltar abfahren, um zu sehen, dass die Orcas halt dort in Sicherheit leben können, dass keiner halt die Orcas beschießt.
Jetzt, 3 Jahre später, steige ich zu Yannick ins Boot. Wir sind am Hafen von Babate. Es ist Vormittag. Das Meer liegt ruhig vor uns. Wir fahren auf Patrouille. Heißt, wir wollen Segelboote anhalten, die in Richtung Orcas unterwegs sind, um sie dazu zu bewegen, an der Küste entlang zu fahren, mit genug Abstand zu den Tieren.
Yannick hat seinen Plan nämlich in die Tat umgesetzt. Er ist jetzt mittlerweile Aktivist, sowas wie die Orca-Polizei. Er hat eine Kampagne gestartet, um die iberischen Orcas zu schützen. Und die hat mittlerweile auch eine sehr bekannte Unterstützerin. Sängerin Sarah Connor. Kein Witz. Sie hat von Yannicks Einsatz erfahren und mit ihm gemeinsam eine Stiftung gegründet. Die finanziert jetzt unter anderem diese Patrouillen.
Auf einer von denen bin ich gerade. Und kaum sind wir unterwegs, fällt Yannick auch schon etwas auf.
Wir haben jetzt gerade ein Segelboot hier vorne gesichtet, vor Babate. Das fährt jetzt quasi durchs Orca-Gebiet durch. Und wir werden das Segelboot jetzt hier einmal ansprechen und sagen, okay, es aktuell Orcas halt in der Gegend sind und dass halt aufgepasst werden muss.
Die Orcas sind vor allem in tieferen Gewässern unterwegs. Yannick will die Segelcrew in seichteres Wasser schicken.
Das bedeutet nämlich ein geringeres Risiko für Orca-Kontakt. Damit eine geringere Gefahr für die Segler und auch eine geringere Gefahr für die Orcas. Die geraten nämlich immer öfter selbst in die Schussbahn. Um sich selbst zu schützen, greifen manche Segelcrews leider zu ziemlich grausamen Methoden, so wie die japanische Crew vom Video, die mit Böllern auf die Orcas geschossen hat. Auf Facebook finden wir die Gruppe Orca Attack. Mehr als 16.000 Mitglieder kommen hier zusammen. Ende August 2025 fragt der Admin die Mitglieder in einer Umfrage, was sie tun würden, um weitere Orca-Begegnungen zu stoppen oder zu verhindern. Die Antworten auf diese Umfrage sind echt krass. Jeder Dritte sagt, ich würde Feuerwerkskörper nutzen. 14% würden Sand ins Wasser zu den Orcas kippen.
Side note, die Segler gehen davon aus, dass die Orcas sandiges Wasser instinktiv meiden, um ihre Atemlöcher zu schützen. Yannick erlebt aber auch noch andere Sachen.
Also wir haben dann viele Fotografien auch zugespielt bekommen oder Videos, wo Segler sich wirklich mit Böllern ausstatten, mit Dieselkanistern, mit Sand, mit Waffen sogar teilweise. Einige kamen auf die Idee, sich Klingen ans Ruder zu schweißen, das haben wir auch angezeigt.
Klingen, damit meint Yannick Rasierklingen. Er erzählt uns, dass er das einmal in einer Werft entdeckt hat. Er konnte noch rechtzeitig verhindern, dass das Boot auslaufen durfte.
Damit den Orcas heute nichts passiert, bin ich also mit Yannick auf dem Weg zu einem Segelboot, das gerade in Richtung Orcas steuert. Yannick hat nämlich 2 Anliegen. Erstens, schauen, dass den Orcas nichts passiert. Und zweitens, Boote von den Orcas fernhalten. Auf einer App auf seinem Handy kann er per GPS nachverfolgen, wo welche Boote sind. Yannick schaut auf den Bildschirm seines Handys.
Und da sehen wir schon die Flagge des Bootes, siehst du jetzt hier, ne? Und siehst auf die Location, das ist jetzt genau das Boot, was wir hier vorne sehen. Hat das spanische Flagge,
Sprich, wir fahren jetzt nah ran. Vicente wird dann halt entsprechend als Kapitän sich einmal vorstellen, was wir machen, wer wir sind.
Vicente, der Steuermann unseres Bootes, ist ein braungebrannter Spanier mit grau-schwarzem, sehr lockigem Haar. Er greift zum Funkgerät.
A mi bola. Aquí barco a motor por tu banda. De favor, me recibes, cambio.
Mi bola, das ist der Name des Bootes. Vicente sagt, hier funkt ein Motorboot zu eurer Linken. Bitte kommen. Das Segelboot mit der spanischen Flagge ist mittlerweile fast direkt vor uns. Aber am Funkgerät, da herrscht Stille. Jannik erzählt mir, manche Segler haben so gar keine Lust auf seine Orca-Polizei.
Ja gut, einige sagen, na ja, lass mich in Ruhe und hau ab. Ne? Das kann dann auch schon mal vorkommen. Ja. Und mich interessieren die Tiere nicht. Also das ist ein bisschen. Ne?
Auf dem Boot, das wir beobachten, rührt sich immer noch nichts. Antworten müssen sie aber eigentlich, denn die Segler müssen über Funk erreichbar sein. Die Anweisungen von Jannik befolgen müssen sie allerdings nicht. Das Umfahren ist nämlich keine Pflicht, sondern nur eine Empfehlung. Vicente versucht es nochmal.
Also er reagiert jetzt nicht und sieht so aus, wenn du die Fahrtrichtung siehst, dass er halt immer weiter Richtung Süden fährt, als würde er von uns abhauen wollen. Jetzt fahren wir auf die andere Seite.
Das Segelboot fährt weiter Richtung Süden, Richtung Orcas. Wir fahren auf die andere Seite des Bootes. Steuermann Vicente versucht es jetzt wieder. Auf dem anderen Boot erkenne ich jetzt zwei Männer in Windjacken. Endlich eine Antwort. Wir sollen auf einen anderen Kanal umschalten. Vicente sagt dem Mann in der gelben Windjacke, dass er von der Organisation WeWhale kommt. Er erklärt weiter, dass sie sich gerade in einem Gebiet mit hoher Orca-Präsenz befinden. Er empfiehlt ihnen, den Kurs zu ändern und küstennah zu fahren.
Ja gut, wir waren jetzt schon dankbar, wussten es jetzt nicht, haben gesagt, okay super, danke, dass ihr Bescheid gegeben habt hier, dass die Orcas präsent sind. Werden jetzt dann einen Kurs wechseln und eher Richtung Küste fahren.
Ungefähr viermal die Woche sind Jannik und sein Team um diese Jahreszeit auf Patrouille. Und immer wieder führen sie solche Gespräche. Meistens laufen sie so ab wie hier und die Segler folgen der Empfehlung. Die meisten schützen die Orcas gerne und wollen gleichzeitig natürlich keine Schäden am Boot. Janniks große Motivation ist seine Liebe zu den Tieren. Nur komplett schützen kann er sie auch nicht. Jedes Mal, wenn er sie verletzt sieht, nimmt es ihn ziemlich mit.
Atlas, ein Jungbullen, der war komplett zerschnitten von Propellern. Erholt sich mittlerweile aber, was super ist.
Atlas, da ist er wieder. Der Scar-Orca, den Renaults Mitarbeiter Sebastian erkannt hat. Ich hatte ihm ja das Video von Seglerin Clara vorgespielt. Auch Jannik kennt Atlas anscheinend.
Also man sieht sehr viele Dinge, die halt nicht schön sind. Die Population, dieses Jahr haben wir bisher 26 Tiere gesehen. Eigentlich sollen es über 35 sein. Also fehlen irgendwie 10 Tiere zumindest mal. Das ist halt alles negativ, 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 was man immer oftmals sieht.
Es wird allerdings unterschiedlich gezählt. Andere Organisationen sagen, sie haben dieses Jahr schon mehr Tiere gesehen. Ganz genau kann man es also nicht sagen. Dass die spanische Regierung mithilfe von Renault übrigens Peilsender an den Orcas anbringt, findet Jannik gar nicht gut.
Dieser Beschuss der Tiere durch Tags kann halt auch zum Tod führen, weil sich die Wunden infizieren können. Und ich frage mich halt immer, ja, warum wir Menschen uns das ja auch nochmal herausnehmen, irgendwelche Tiere zu beschießen, um die dann zu tracken.
Am meisten bedroht sind die Orcas aber alleine schon dadurch, dass sie da leben, wo sie eben leben. In der Meerenge von Gibraltar. Da sind ja wahnsinnig viele Schiffe unterwegs.
Also extrem viel Lärm, extrem viel Marine Traffic. Illegale Fischerei, dann teilweise halt Drogenboote, die über die Tiere schießen und fahren und was natürlich denen egal ist.
Tatsächlich sieht man das an der Straße von Gibraltar auch überall. Im Meer schwimmen zum Beispiel viele Benzinkanister, mit denen Drogenboote unauffällig nachgetankt werden. Die bringen Drogen von Afrika nach Europa. Die Meerenge ist nämlich eine Schlüsselroute für Schmuggler. Während unserer Fahrt fischen Jannik und sein Team dann immer wieder die Kanister und anderen Müll aus dem Wasser.
Okay, fassen wir an dieser Stelle mal kurz zusammen. Wir Menschen bedrohen die Orcas teilweise ganz schön. Sie leben an einem Ort mit viel Schiffsverkehr und Umweltverschmutzung. Gleichzeitig werden Menschen auch immer aggressiver, wenn es darum geht, sich vor den Tieren zu schützen. Aber eine Frage haben wir noch immer nicht geklärt. Wieso attackieren die Orcas überhaupt diese Boote? Rache als Motiv haben wir ja schon ausgeschlossen. Genauso wie die Theorien, dass sie das Jagen üben oder Futterneid haben.
Ich wollte mir ja einen eigenen Eindruck davon machen, wie die Situation bei den Orcas ist. Wie wirken sie auf mich? Wie reagieren sie auf die Boote? Als ich mit Renault unterwegs war, habe ich das Gefühl bekommen, wirklich aggressiv sind die Orcas nicht. Und jetzt hier mit Yannick bekomme ich vielleicht gleich die Möglichkeit, mir einen zweiten Eindruck von den Orcas zu machen. Dieses Mal ohne die vielen anderen Boote. Meine Chancen stehen gut.
Wir haben gerade Nachricht bekommen von Seashepherd Frankreich, dass die Orcas hier vor der Küste sind. Und jetzt fahren wir dahin. Gucken wir mal.
Für mich gerade super, dass wir nochmal hinfahren. Gleichzeitig sehe ich es auch kritisch. Klar, Yannicks Intention ist es, die Tiere zu schützen. In dem Fall wollen sie auch deswegen zu den Orcas, weil sie Fotos von ihnen machen wollen, um sie und ihren Zustand zu dokumentieren. Aber ich frage mich, ob es nicht besser wäre, die Orcas einfach ganz in Ruhe zu lassen. Während ich auf dem Boot stehe, rückt dieser Gedanke dann schnell in den Hintergrund. Denn ich habe die Hoffnung, noch einmal einem Orca zu begegnen. Es ist mittlerweile Mittag. Der Himmel ist hellblau, das Meer recht ruhig. Und das Beste, wir sind dieses Mal ganz alleine.
12 Uhr, einen Kilometer haben wir jetzt Orcas gesehen.
Okay, gucken wir jetzt mal.
Wir fahren ein Stück näher ran.
Da vorne sind sie.
Am Horizont springt ein kleiner schwarzer Fleck aus dem Wasser. Kurz darauf taucht er nochmal auf. Dieses Mal ist er nah dran an unserem Boot. Elegant taucht der Orca aus dem Wasser, dann schon fast sanft wieder ab.
Wir gucken jetzt gerade, wie viele es sind. Also wir haben mindestens 2, wenn nicht 3. Also hier haben wir einen und hier vorne haben wir einen. So geil, wirklich.
Die schwimmen gerade so richtig neben uns her und tauchen immer wieder auf. Wahnsinn.
Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. So mag ich die Tiere.
Ich erkenne auch Delfine. Sie schwimmen zwischen den Orcas. Über ihnen kreisen Vögel. Und Yannick beobachtet etwas, das ich nicht deuten kann, was ihn und die anderen auf dem Boot aber extrem fasziniert.
Was ich gesehen habe, war wirklich was Einzigartiges. Und zwar haben wir gemeine Delfine gemeinsam mit Orcas jagen gesehen. Und der gemeine Delfin hat unterm Thunfisch wahrscheinlich die kleinen Cavallas gejagt.
Cavallas, das sind kleine Makrelen.
Und der Orca hat dann über dem gemeinen Delfin die Thunfische gejagt. Und das haben die dann, ja, glaube ich, noch nie dokumentiert. Und das war jetzt schon einzigartig. Und dann haben sie halt, hast ja gesehen, den Thunfisch auch gefangen und gegessen und teilen den gerade jetzt hier unter sich.
Wir haben euch ja schon erzählt, wie sozial die Tiere sind. Sie sind eine enge Familienbande, trauern teilweise wochenlang um tote Kälber. Und sie teilen sich eben auch das Fressen, in dem Fall einen Thunfisch.
Und was auch interessant war, es kam mir teilweise vor, als würden die uns den Thunfisch sogar zeigen wollen, als Trophäe.
Hier auf dem Boot von Yannick fange ich an, die Orcas mit ganz anderen Augen zu sehen. Ich sehe, wie sie mit Delfinen gemeinsam jagen, wie sie uns ihren Thunfisch zeigen, so wie Katzen stolz die erlegte Maus vor die Füße ihrer Herrchen und Frauchen legen. Ich sehe, wie die Orcas ihr Essen teilen. Und vor allem bestätigt sich auch hier, was ich mir schon bei Renault gedacht habe. Diese Tiere wirken auf mich nicht aggressiv. Ganz im Gegenteil. Wieso also zerstören sie dann die Ruder von Segelbooten? Ich frage Yannick nach seiner Meinung.
Die sind halt super neugierig, weil egal was ins Wasser kommt, also ob es jetzt eine Kamera ist oder was auch immer was, die gehen halt hin und stupsen halt die Kamera dann auch an mit ihrer Nase, ne? Und das Ruder ist halt jetzt irgendwie das Spielzeug, was im Trend ist. Und es hängt halt super lang ins Wasser und das finden die halt cool. Also das ist ganz klares Spielverhalten, weil sie gehen auch sehr delikat an die Sache ran, gehen jetzt nicht aggressiv und schwimmen da irgendwie mit 30 km/h gegen das Ruder.
Echt jetzt? Der Grund, der hinter den Orca-Angriffen steckt, ist also einfach, die wollen nur spielen? Wir haben uns so lange mit der Frage beschäftigt und die Lösung soll jetzt so einfach sein?
Das ist mir in dem Moment auch durch den Kopf gegangen. 4 Tage war ich an der Straße von Gibraltar, habe mir die Orcas von nahem angeschaut, mit so vielen Menschen gesprochen. Und jetzt habe ich also tatsächlich meine Antwort?
Die Frage kommt ja immer wieder auf. Wir verbringen ja sehr viel Zeit mit den Tieren auf dem Wasser und wir sehen es halt immer wieder. Und es ist einfach Neugier und Spielverhalten.
Wenn ich mir die Videos von der Interaktion mit dem Boot von Seglerin Clara nochmal anschaue, dann verstehe ich es langsam. Die Orcas schwimmen nicht besonders schnell und sie stupsen das Boot eher an, als es zu rammen. Als Tierschützer hat Yannick ja viel Kontakt zu den Orcas und kann sie gut einschätzen. Aber natürlich wollen wir wissen, was sagen Wissenschaftler dazu?
Wir sind euch ja noch was schuldig. Erinnert ihr euch noch an meine Rückreise mit Renaud? Ich habe ja gehofft, ihn in einer ruhigen Minute zu erwischen, um mit ihm über meine drängendste Frage zu sprechen. Und tatsächlich bekomme ich endlich meine Antwort von dem Orca-Forscher in dieser Gegend.
La causa, nunca lo sabremos. Lo más seguro y lo más probable es que sea un simple juego, es un enriquecimiento ambiental, es decir, el velero o el timón es algo a que la orca, si lo rompe, puede jugar con él, es un simple juego.
Endlich haben wir unsere Antwort. Auch Orca-Forscher Renaud glaubt, die Orcas spielen nur mit den Rudern. 100% sicher kann man das nicht sagen, aber innerhalb der Wissenschaft gibt es eine klare Meinung dazu. Renaud zeigt mir ein Video als starkes Indiz für die Theorie. Darauf ist ein Orca zu sehen und ein riesiger platter Fisch.
Un pelón es como un timón, es un juego más. Aquí no se lo come, simplemente va a jugar con él.
Renaud sagt, Mondfische sind einfache Spielzeuge für Orcas, so wie die Ruder. Der Orca frisst den Fisch nicht, er spielt mit ihm. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Immer wieder stupst der Orca den Mondfisch an, balanciert ihn auf seiner Nase, dreht sich damit vorsichtig unter Wasser, packt ihn im Maul, trägt ihn eine Weile mit sich herum und stupst ihn dann wieder weg. Ein ähnliches Video gibt es auch von einem anderen Orca, der mit einer Schildkröte spielt.
El mar, si lo piensas, para una orca joven es muy aburrido. Si tú eres un mamífero y estás en tierra, puedes jugar con una brizna de con una mariposa o con tus hermanos o quedarte durmiendo al sol.
Wenn man so drüber nachdenkt, sagt Renaud, ist das Meer für junge Orcas ganz schön langweilig. Ein Säugetier an Land kann mit einem Schmetterling spielen, mit seinen Geschwistern oder einfach in der Sonne schlafen.
En el mar las orcas están perdidas o hacen cosas o al ser mamíferos superiores al final pues se acaban aburriendo, por lo cual cualquier cosa que tengan delante, como un pez luna por ejemplo, empiezan a jugar con ello.
Im Meer sind die Orcas auf sich gestellt. Also fangen sie an, mit allem zu spielen, was sie finden. Und bei Gibraltar, dieser vielbefahrenen Meeresenge, da finden sie eben viele Ruder. Und wahrscheinlich haben sie dort auch besonders viel Langeweile. Denn iberische Orcas fressen ja Thunfisch. Und davon gibt es seit einigen Jahren genug für sie. Also keine anstrengende Futtersuche. Heißt, mehr Zeit zum Spielen. Ich finde das irgendwie nachvollziehbar. Und Renaud sagt mir dann noch was anderes. Wenn die Orcas Segelboote angreifen, dann motiviert sie vor allem das hier.
Ese crack y ese jugueteo es el que las motiva y entonces se han focalizado en los veleros.
Es ist also einfach dieses Geräusch, das Knacken von den Rudern, wenn sie brechen.
Schöne Erklärung. Also, ich meine, in dem Moment, in dem sie dieses Spielverhalten, diesen Spieltrieb an den Tag legen, geschieht den Menschen an Bord ja trotzdem was Blödes, was Schlimmes und sie haben Angst und wissen nicht, was hier passiert. Aber mit dieser Erklärung jetzt im Hinterkopf, dass die gar nichts Böses vorhaben, dass die nicht wollen, dass das Boot sinkt und die Menschen sterben, wenn man es jetzt ganz weit treiben möchte, sondern dass die einfach nur ihr natürliches Verhalten an den Tag legen und dazu gehört eben auch dieser Spieltrieb.
An meinem letzten Tag in Spanien sitze ich am Strand, nach den Ausflügen mit Renaud und Yannick. Vor mir liegt das Meer. Am Horizont erkenne ich die Umrisse der marokkanischen Küste. Große Frachtschiffe fahren an mir vorbei. Im Kopf bin ich bei meinem Ausflug mit Renaud. Und da kommt mir ein eigentlich ganz lustiger Gedanke.
Ein Gedanke, den ich heute so hatte, nachdem der Renaud und auch mehrere andere gesagt hat, dass sie dieses Ruder einfach festgestellt haben von diesen Segelbooten, dass sie das so knacken können, dass sie dieses Knacken so mögen und da einfach so einen Reiz dran finden. Und woran ich heute denken musste, ist an Luftpolsterfolie. Und so viele von uns mögen einfach dieses Gefühl und dieses Geräusch, was es macht, wenn man zwischen seinen Fingern diese Bläschen von der Luftpolsterfolie knacken lässt. Und da musste ich dran denken, bei diesen Tieren, die als Säugetiere uns so ähnlich sind und so ähnlich auch empfinden können, ob das nicht einfach auch so ein befriedigendes Gefühl für die ist, wenn sie an diesem Ding rumspielen und feststellen, es macht Knack.
Ich denke dabei gerade zurück an Achim, den Segler. Der hat ja Luftmatratzen und andere Sachen nach den Orcas ins Meer geschmissen, um sie abzulenken. Das klang damals erstmal etwas absurd, aber wenn ich mir das jetzt überlege, dass Orcas so einen ausgeprägten Spieltrieb haben, dann war das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Nur in dem Fall halt nicht ganz so spannend für die Orcas wie ein knackendes Ruder.
Eine Sache habe ich mich noch gefragt. Warum spielen ausgerechnet die iberischen Orcas so viel mit Rudern? Wieso genau diese Familie? Wieso genau hier? Klar, viele Boote und genug Nahrung. Aber ich habe in Spanien noch was anderes gelernt. Es gibt bei Orcas nämlich sowas wie Trends.
In den 80er Jahren war es bei einer Gruppe Orcas an der Westküste der USA zum Beispiel beliebt, tote Lachse auf dem Kopf zu balancieren. Quasi wie ein Hut. Ein Orca hat damit wohl mal angefangen. Und andere Orcas der Gruppe haben sich das abgeschaut und nachgemacht. Nach ungefähr einem Jahr war der Trend dann aber schon wieder vorbei. So könnte das auch mit den Orca-Angriffen auf die Ruder sein, hier bei Gibraltar. Ein Orca der Barbate-Gruppe hat mit dem Spiel angefangen. Andere Familienmitglieder haben den Trend übernommen. Und wer weiß, vielleicht hört auch das bald wieder auf.
Anzeichen dafür gibt es. Es gibt nämlich jetzt schon weniger Interaktionen als noch vor ein paar Jahren, hat mir Renaud erzählt.
Seit 2023 gab es eine Reduktion von 80% der Interaktionen. Das heißt, die Frage ist mehr oder weniger kontrolliert.
Seit 2023 ist die Zahl der Interaktionen um 80% zurückgegangen, sagt er. Die Lage sei jetzt unter Kontrolle. Fürs Erste zumindest.
Mittlerweile folgen nämlich viele Segler der offiziellen Empfehlung und umfahren die Gebiete mit den Orcas. Yannick und seine Orca-Polizei tragen ja unter anderem dazu bei.
Wir wollen nochmal mit Clara aus Folge 1 sprechen. Ich will wissen, was sie dazu sagt, dass die Orcas nur spielen wollen. Bevor ich sie anrufe, wollen wir aber erstmal für uns klären, was bedeutet das jetzt für unsere Frage, die wir uns am Anfang des Podcasts gestellt haben, nämlich ob Orcas bei diesen Interaktionen Opfer oder Täter sind. Clara hat ja damals ihre lang geplante Segeltour unterbrechen müssen. Dabei hatte sie Glück im Unglück. Es sind nämlich auch schon Boote komplett gesunken.
Achim, der Luftmatratzen auf die Orcas geworfen hat, hat sich ja sogar schon von seinem Leben verabschiedet. Für viele Segler waren diese Interaktionen wirklich richtig schlimm.
Ich habe vor Ort aber auch die andere Seite gesehen. Die Situation mit Renaud, das Getümmel auf dem Meer. Yannick, der mir erzählt, dass manche Menschen mit Böllern auf Orcas schießen. Und ich habe diese wunderschönen Tiere selbst gesehen. Die Tiere, die Trends entwickeln. Die es unterhaltsam finden, Lachse auf ihren Köpfen zu balancieren und die Ruder von Segelbooten kaputt zu machen.
Was bedeutet das alles jetzt für dich, für unsere Frage?
Naja, das bedeutet auf jeden Fall, dass wir hier nicht von Tätern sprechen dürfen, wenn wir über Orcas sprechen. Ich meine, die Angriffe auf die Segelboote, natürlich sind die scheiße und es hätte sehr gefährlich werden können für die Menschen an Bord oder wurde auch sehr teuer, die Boote zu reparieren. Aber wir können nicht von Tätern sprechen, wenn die Orcas einfach nur ihrem natürlichen Verhalten folgen und das ausleben und diesen Spieltrieb befriedigen wollen und neugierig sind. Das können wir ihnen nicht vorwerfen, also können wir sie auch nicht als Täter beschreiben, finde ich. Wie siehst du das?
Ja, mir ging es ganz ähnlich und auch nicht, dass es halt letzten Endes keine direkte Reaktion auf irgendwas ist, was wir ihnen angetan haben. Das war so der eine Gedanke. Und dann aber gleichzeitig mit den Erfahrungen, die ich da vor Ort hatte, dachte ich, naja, wir sind aber halt zu einem gewissen Grad dann auch so ein bisschen selber schuld oder zumindest mitverantwortlich, wenn wir dort in dem Lebensraum unterwegs sind. Ja, dann kommen wir diesen Tieren nahe und dem, wo sie halt natürlicherweise leben. Und dann können wir zumindest sie auch nicht so sehr dafür verantwortlich machen. Und das wäre unfair, sie deswegen irgendwie da zu vertreiben und zu beschießen am Ende sowieso natürlich. Und dass das vielleicht auch so ein bisschen unsere Verantwortung bei der Geschichte ist.
Ja, da sagst du was, weil es ist irgendwie ungerecht, ihnen so viel Leid anzutun. Weil die Orcas wissen ja gar nicht, dass das für die Menschen an Bord blöd ist, dass ihr Ruder kaputt geht.
Für mich ist die Sache klar. Aber trotzdem, die Erzählung von den bösen Orcas, den Killerwalen, die sich an den Menschen rächen wollen, die hält sich hartnäckig. Und das macht mich fast ein bisschen traurig. Das trägt nämlich dazu bei, dass wir die Orcas nicht als das sehen, was sie sind, nämlich sozial intelligente Tiere mit engen Familienbanden und Spielverhalten, die durch uns Menschen in ihrem Lebensraum immer stärker eingeschränkt werden.
Wir wollten ja auch noch mit Clara reden. Am Ende unserer Recherche haben wir sie angerufen.
Was sagst du dazu, dass mit dem, was du erlebt hast, dass die gängige These ist, dass sie nur spielen wollen?
Ja, ich kann das schon verstehen. Also Wir Menschen suchen uns ja auch Hobbys und spielen und machen und tun und dabei machen wir auch viel kaputt. Ja, zum Beispiel, wenn man tauchen geht und da nicht vorsichtig ist, kann man ja auch ganz viel kaputt machen. Und dass es mich jetzt halt getroffen hat, ist halt Pech und ich bin denen da aber auch nicht böse. So, ja, ich bin da halt durchgesegelt, ich war mir der Gefahr bewusst, ich bin die Gefahr eingegangen. Ja, sie haben mich leider getroffen, aber mir war auch eigentlich immer wichtig, dass ich die halt nicht verletze. Deswegen hatte ich keine Böller an Bord. Wir haben nicht mit unseren Signalraketen auf die geschossen. Ich möchte natürlich nicht, dass die sich verletzen und würde mir natürlich einfach nur wünschen, dass sie sich vielleicht ein Spiel suchen, wo weder Mensch noch Tier irgendwie sich verletzen oder beschädigt werden.
Das war die Orca-Polizei. Die vierte und letzte Folge von Wild Crimes, Rache der Orcas.
Wenn euch diese Staffel gefallen hat, erzählt gerne euren Freunden davon und lasst uns eine Bewertung da. Feedback und Themenvorschläge gerne an wildcrimes@br.de.
Und bald geht es weiter mit Wild Crimes. Am besten ihr abonniert uns, dann verpasst ihr nichts.
Wild Crimes, Rache der Orcas ist ein Podcast von mir, Anne Luckmann.
Und mir, Simon Plentinger. Autorinnen sind außerdem Rebecca Markthaler, Julia Rupprich und Laura Zirkel.
Story Editor Dennis Müller.
Studioteam Viktor Felsner-Werisch und Lorenz Kersten.
Sounddesign Christoph Brandner.
Redaktion Angelika Nöhr und Eva Lell.
Technischer Support Andrea Faltermeier und Johanna Hecht.
Coverdesign Maxi Schumann und Karina Urban.
Ein besonderer Dank geht an Laura Höring und Raphael Maritsch. Wenn euch Wild Crimes gefällt, erzählt gerne euren Freunden davon und lasst eine Bewertung da.
Wild Crimes – Rache der Orcas ist eine Produktion der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt für die ARD-Audiothek 2026. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
Es gibt diese Entscheidungen, die unser Leben nachhaltig prägen.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Zum allerersten Mal ist es so, dass alle Länder sich verpflichtet haben, dem Klimawandel entgegenzutreten.
Um unsere politische Gegenwart zu verstehen, hilft es, immer mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukehren.
Und genau das machen wir in unserem neuen Podcast Die Entscheidung.
Hallo, wir sind Christine Auerbach
und Jasmin Brock. Zusammen mit Experten und Expertinnen und Leuten, die wirklich dabei waren, analysieren wir politische Ereignisse und klären, welche Folgen sie bis heute für uns haben.
Wir lassen die Entscheidungen lebendig werden. Was ist passiert und warum? Und wir diskutieren. Was haben sie mit unserer Gesellschaft gemacht?
Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, seid ihr bei uns richtig.
Die Entscheidung startet immer am Monatsanfang mit einem neuen Thema. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.